Viele Christen verbinden Gott vor allem mit großen Wundern, mit dramatischen Eingriffen, bei denen sich die sichtbare Welt verändert. Doch mitten in alltäglicher Not, vergiftetes Wasser, leere Vorratskammern, verlorene Arbeitsgeräte, offenbart Gott eine andere Seite, er begegnet Menschen in Gnade und Leben. Die Berichte über Elisa zeichnen ein Bild von einem Gott, der in Situationen voller Tod, Mangel und Spott nicht nur eingreift, sondern eine neue Wirklichkeit einführt, die im Dienst Jesu ihre Erfüllung findet und bis heute unser Leben prägen kann. Von Gericht zu Gnade, der Wechsel vom Dienst Elias zum Dienst Elisas. Der Weg von Elia zu Elisa ist mehr als eine Staffelübergabe zwischen zwei Propheten. In Elia verdichtet sich der Dienst, der die Wirklichkeit Gottes mit schneidender Klarheit aufdeckt. Feuer fällt vom Himmel, der Himmel wird verschlossen, das Volk wird zur Entscheidung gerufen. Dieser Dienst erinnert an Johannes den Täufer, von dem es heißt, und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Es ist der Dienst, der ans Licht bringt, was vor Gott nicht bestehen kann, der Menschen unter das gerechte Urteil stellt und sie auf den Kommenden vorbereitet. Das Gesetz tut genau dies, es überführt, es zeigt die Wahrheit über uns, aber es gibt keine Kraft, anders zu werden. Elisa war ein Vorbild auf Christus, indem er Wunder der Gnade im Leben wirkte. Elia tat einige große Wunder, zum Beispiel indem er den Himmel verschloss, so dass es nicht regnete, und Feuer vom Himmel herabrief, das das Brandopfer und das Wasser verzehrte, das darauf gegossen worden war. Als Elisa jedoch an seine Stelle trat, vollbrachte er keine Wunder dieser Artikel. Stattdessen wirkte Elisa Wunder der Gnade im Leben. Wenn Elisa an die Stelle Elias tritt, ändert sich nicht Gottes Wesen, wohl aber der Schwerpunkt seines Handelns. Elisa ruft kein Feuer herab, er verschließt den Himmel nicht, stattdessen begegnet er bitterem Wasser, Verschuldung, Hunger, Tod und verlorener Kraft. Er ist ein Bild für den Christus, der nicht gekommen ist, um zu vernichten, sondern um zu retten. Jesus macht deutlich, dass Johannes der Täufer der Größte unter den von Frauen geborenen ist, und doch fügt er hinzu, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Damit geht eine neue Zeit auf, der Weg wird nicht nur bereitet, der König selbst tritt ein. In Christus zeigt sich, dass Gnade nicht ein mildes Übersehen der Sünde ist, sondern Gott selbst, der in unser Elend hinabsteigt, die Last des Gerichts trägt und uns an seinem Leben teilhaben lässt. Paulus beschreibt diesen Wechsel im Römerbrief als Übergang von der Herrschaft der Sünde und des Todes zur Herrschaft des Lebens. Er schreibt von denen, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, dass sie im Leben herrschen werden durch den einen, Jesus Christus. Hier wird sichtbar, wie die Linie von Elia zu Elisa, von Johannes zu Jesus, in die Tiefe führt. Gott bleibt derselbe heilige Gott, dessen Maßstab nicht sinkt, aber er handelt nun auf eine Weise, die den Menschen nicht beim Gericht stehen lässt. Die Überführung soll in die Umarmung münden, die Enthüllung unserer Not in das Geschenk eines neuen Lebensstandes. Der gleiche Gott, der durch Elia das Volk zur Entscheidung stellte, beugt sich in Christus herab, um unsere verlorene Geschichte in seine königliche Geschichte der Gnade hineinzunehmen. Wer auf diesen Übergang hört, kann sein eigenes Leben neu lesen. Phasen, in denen Gottes Wort uns hart trifft, in denen wir uns entlarvt, begrenzt, vielleicht verurteilt sehen, sind nicht das Ende der Geschichte. Sie sind der Jordan, an dessen Ufer Elia verschwindet und Elisa mit einem neuen Mantel des Geistes auftritt. Der Gott, der überführt, will nicht, dass wir in Scham stehen bleiben, sondern dass wir lernen, uns von ihm beschenken zu lassen. Die Gnade, die in Christus aufleuchtet, bedeutet, du darfst alles, was dich klagt, an den tragen, der es bereits getragen hat, und aus seiner Fülle leben. Inmitten von Schuld und Versagensbewusstsein darf die leise Gewissheit wachsen, dass Gott dich nicht nur zurechtweist, sondern in ein Leben hineinruft, in dem sein eigenes Leben in dir zu wirken beginnt. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Der Blick auf Elia und Elisa lädt dazu ein, die Spannungen im eigenen Glaubensleben nicht gegeneinander auszuspielen. Das ernste Reden Gottes und die überströmende Zuwendung seiner Gnade gehören zusammen. Es ist ein Weg vom bloßen Erkanntwerden hin zum Beschenktwerden. Wer sich nicht mit der Diagnose zufrieden gibt, sondern Christus als den wahren Elisa an sich heranlässt, macht die Erfahrung, dass Gott nicht nur fordert, sondern gibt und dass seine Gnade mächtiger ist als die Geschichte des eigenen Scheiterns. Gnade verwandelt Tod in Leben und Mangel in Fülle. Die erste Szene mit Elisa nach der Himmelfahrt Elias ist unscheinbar und zugleich grundlegend. In Jericho, einer Stadt, die in der Geschichte Israels mit Fluch und Gericht verbunden war, klagen die Männer: Sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Äußerlich ist alles in Ordnung, die Umgebung ist angenehm, doch an der Quelle stimmt etwas nicht, das Leben verdirbt im Ursprung. Elisa geht nicht an den Kanälen entlang, er beginnt an der Quelle. Er lässt eine neue Schale bringen, Salz hineinlegen, und dann heißt es, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Gnade arbeitet nicht an der Oberfläche, sie greift die Ursache des Todes an, sie verwandelt das Innere. Jericho steht für Satan, und wo Satan ist, ist alles tot, sogar das Wasser. Doch das schlechte Wasser von Jericho wurde gemäß dem Wort Elischas geheilt und wurde zu gutem Wasser, zu Wasser, das Leben gab. Das erste Wunder, das der Herr Jesus im Evangelium nach Johannes vollbrachte, war die Verwandlung von Wasser in Wein. Die Bedeutung dieses Wunders ist die Verwandlung des Todes in Leben. Die Verwandlung des Todes in Leben ist das beherrschende Prinzip all der Wunder des Herrn im Evangelium nach Johannes und all der Fälle, mit denen er in den Kapiteln 3 bis 11 des Johannesevangeliums zu tun hat. In dieser Heilung des Wassers spiegelt sich, was Christus in noch tieferer Weise tut. Auch im Johannesevangelium beginnt sein Wirken mit einem Wunder des Wassers, in Kana verwandelt er Wasser in Wein. Die Schrift berichtet, dass der Wein ausgegangen war, mitten im Fest des Lebens. Jesus lässt die Wasserkrüge füllen und macht aus einfachem Wasser einen Wein, den der Speisemeister als besser erkennt als den ersten. Hier wird im Bild deutlich, was Gott im Innersten vorhat, das, was matt, geschmacklos, vom Tod angegriffen ist, soll in Freude, Kraft und göttliche Qualität verwandelt werden. Die Linie von Jericho nach Kana zeigt, Gnade bedeutet, dass Gott in Christus an unsere innersten Quellen tritt, an unsere Motive, unsere Identität, unsere tiefsten Prägungen, und dort, wo ständig Fehlgeburten der Hoffnung waren, ein neues, tragfähiges Leben entspringen lässt. Elisas weiterer Dienst vertieft diese Spur. Eine Witwe, bedrängt von Schulden und dem Verlust ihrer Söhne, hat nichts mehr als ein Krüglein Öl, gerade dieser scheinbar unbedeutende Rest wird Ausgangspunkt überfließender Versorgung. Gott handelt nach dem Wort, das über Abraham gesagt ist, er ist der, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ruft, als wäre es da. Auf den Feldern herrscht Hungersnot, doch am Ende werden nicht nur wenige, sondern viele satt, und es bleibt übrig. Wenn Jesus später die Volksmengen mit 5 Broten und 2 Fischen speist, steht derselbe Gott vor den Jüngern. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Gnade bleibt nicht beim Notdürftigen, sie kennt das Maß der Fülle. Am deutlichsten wird dies dort, wo der Tod schon zugeschlagen hat. Der Sohn der Sunamitrin liegt tot auf dem Bett Elisas, die versprochene Zukunft scheint ausgelöscht. Elisa legt sich auf das Kind, Mund auf Mund, Augen auf Augen, Hände auf Hände, ein eindrückliches Bild für das sich Identifizieren mit der toten Existenz. Wärme geht vom Propheten aus, der Knabe niest 7-mal und öffnet die Augen. Später wird Jesus in Nein dem Trauerzug einer Witwe begegnen und ihrem einzigen Sohn das Leben zurückgeben, er wird am Grab des Lazarus rufen, Lazarus, komm heraus. Und er selbst sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Gnade ist nicht nur Hilfe in schwierigen Lagen, sie ist Gottes schöpferische Macht, die den Raum des Todes nicht mehr als Endgültigkeit stehen lässt. Und die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Elisas Wunder laden dazu ein, das eigene Leben nicht nur an der Oberfläche zu betrachten. Gott interessiert sich für die Quelle, aus der alles entspringt. Wo innere Bitterkeit, Müdigkeit oder Mangel sichtbar werden, ist das nicht das Signal, sich zurückzuziehen, sondern die stille Einladung, Christus in diese Quelle hineinblicken zu lassen. Seine Gnade scheut die tiefen Wasser nicht, sie verwandelt gerade dort, wo wir nur Verlust sehen, und schenkt eine Fülle, die den Geschmack des Himmels trägt. Gnade, die verlorene Kraft wiederherstellt und dennoch heilig bleibt. Die Begebenheit mit dem verlorenen Axtkopf wirkt fast unspektakulär neben den großen Wundern der Schrift, und doch berührt sie eine sehr alltägliche Not. Die Söhne der Propheten wollen einen größeren Ort bauen, sie hacken Balken am Jordan. Plötzlich fällt einem von ihnen das Eisen der Axt ins Wasser. In seinen Worten schwingt Verzweiflung, es war geliehen, seine Arbeitskraft, seine Zuverlässigkeit stehen auf dem Spiel. Elisa lässt sich zeigen, wo das Eisen gefallen ist, wirft ein Stück Holz ins Wasser, da schwamm das Eisen, und der Mann kann es wieder an sich nehmen. In nüchternen Worten wird erzählt, wie verloren geglaubte Kraft aus der Tiefe des Todeswassers hervorkommt. Das Holz, das den Grund berührt, weist auf das Kreuz Christi hin, durch das der dreieine Gott in die Tiefe des Todes hinabgestiegen ist, um dort unsere verlorene Schärfe und Wirksamkeit wiederzugewinnen. In 2. Könige 6, 1, 7 ließ Elisa ein ins Wasser gefallenes Axteisen mit einem Holzstück wieder auftauchen. Das weist auf Christus hin, der mit seinem Kreuz in der Auferstehung die Kraft der Sünder wiedererlangt hat, die in das Todeswasser gefallen war. Als Sünder haben wir unser Axteisen, unsere Kraft, verloren, doch Christus hat diese verlorene Kraft in der Auferstehung mit dem Holzstück seines Kreuzes wiederhergestellt. Viele kennen diese Erfahrung, in geistlichen Worten gesprochen, es gab einmal Klarheit, Schärfe, Freude im Dienst, und dann ist etwas ins Wasser gefallen. Vielleicht durch Schuld, vielleicht durch Überlastung, vielleicht einfach durch lange Müdigkeit. Die Geschichte mit dem Axteisen zeigt, dass die Gnade nicht nur den Schuldbrief aus der Hand nimmt, sondern auch fähig ist, verlorene Kraft zurückzubringen. Nicht der junge Mann holt das Eisen aus dem Schlamm, das Eisen kommt ihm entgegen. So ist es, wenn Christus mit der Wirklichkeit seines Kreuzes unsere Tiefen berührt, was wir nicht mehr hinaufholen können, was wir selbst nicht reparieren, motivieren oder wiederherstellen können, beginnt sich in seiner Gegenwart zu bewegen. Es ist kein Zurückdrehen der Zeit, sondern ein neues Geschenk von Kraft, das aus seiner Auferstehung kommt. Daneben steht eine Szene, die uns an der Strenge Gottes nicht vorbeilässt. Als Elisa nach Bethel hinaufgeht, kommen Knaben heraus und verspotten ihn, komm herauf, Kahlkopf. Komm herauf, Kahlkopf. Ihre Spottlust richtet sich nicht nur gegen eine Person, sondern gegen den Auftrag, den er trägt. Elisa wendet sich um, verflucht sie im Namen des Herrn, und zwei Bärinnen kommen aus dem Wald und zerreißen 42 der Knaben. Die Reaktion erschreckt, weil sie in unsere Vorstellung von einem milden Gott hineinbricht. Und doch macht sie deutlich, dass Gnade nicht Beliebigkeit ist. Wo Gottes Handeln verächtlich gemacht, wo das Wirken seines Geistes verspottet wird, zeigt sich dieselbe Heiligkeit, die auch im Dienst Jesu spürbar ist. Jesus selbst tritt nicht nur als mildherziger Heiler auf, sondern spricht Worte, die uns aufhorchen lassen. Johannes der Täufer kündigt den Kommenden an als den, der eure Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen wird. Später spricht Jesus vom Ernst der Lästerung gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird, und er klagt die religiösen Führer seiner Zeit mit schneidender Klarheit an. Es ist derselbe Christus, der die zerbrochene Kraft wiederherstellt und den Spott über Gottes Weg nicht verharmlost. Gnade hebt die Heiligkeit nicht auf, sie schafft einen Raum, in dem wir ehrlich werden dürfen, weil die Möglichkeit echter Veränderung gegeben ist. Aber sie lässt die Konsequenzen der Verhärtung gegenüber Gottes Wirken nicht im Ungefähren. Da sagte der Mann Gottes, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und ließ das Eisen schwimmen. Und er sagte, hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten zu ihm, komm herauf, Kahlkopf. Komm herauf, Kahlkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Die Szene vom Axteisen und die strenge Episode mit den spottenden Knaben führen vor Augen, dass Gnade zugleich zärtlich und ernst ist. Sie hebt Versagen nicht weg, sondern bringt verlorene Kraft aus einer Tiefe hervor, in die wir selbst nicht mehr hinabreichen. Und sie schützt die Würde von Gottes Weg, indem sie Spott und Verhärtung nicht als Nebensache behandelt. In dieser Spannung kann ein reifer Glaube wachsen, einer, der im Kreuz Christi die Quelle immer neuer Wiederherstellung erkennt und zugleich lernt, Gott nicht leicht zu nehmen, sondern seine Gegenwart mit staunender Ehrfurcht zu ehren. Herr Jesus Christus, danke für den Dienst deiner Gnade, der im Leben Elisas vorgezeichnet und in deinem Kommen erfüllt wurde. Du siehst alle Bereiche, in denen unser inneres Wasser bitter geworden ist, Hoffnung versiegt und Kraft verloren gegangen ist, und du bist derselbe, der Tod in Leben und Mangel in Fülle verwandelt. Lass dein lebendiges Wort unsere Quellen berühren, damit aus dem, was dürr und unfruchtbar scheint, wieder Leben hervorbricht. Stärke den Glauben, dass deine Gnade größer ist als jede Schuld, und bewahre zugleich unser Herz in einer liebevollen Ehrfurcht vor deiner Heiligkeit. Erneuere unsere geistliche Schärfe durch das Kreuz und die Kraft deiner Auferstehung und fülle unser Leben mit der sanften, aber wirksamen Gegenwart deines Geistes. So sei dein Name an uns verherrlicht und dein Reich komme in unseren Alltag hinein. Amen.